Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zum
9B-Podcast.
Heute mit Nathalie und
Jean-Marcel.
Genau. Und natürlich mit unserem Gast Joachim Steiner. Wir reden heute über den Kostümverkauf, an dem wir am Samstag zu Gast waren, als kleines Recap und so in der Rückschau. Und da sind wir ganz froh, weil es war enorm voll und jetzt haben wir endlich die Zeit, richtig zu reden. Und ich würde dich, Alba, bitten, dich uns vorzustellen, damit unsere ZuhörerInnen eine Ahnung haben, was das Ganze soll.
Was das Ganze soll.
Genau.
Dein Mikrofon liegt da. Ja, hallo. Hallo, Leute. Also ich bin Joachim Steiner. Ich bin der Leiter des Funduses am Theater. Das ist ein Halbtagsjob. Und wir machen zweimal im Jahr, haben wir uns jetzt Ausbildung, einen Kostümverkauf, weil unser Kostümfundus aus allen Nähten platzt und wir auch nicht alles weiter brauchen können für unsere Produktion. Und wie gesagt, am letzten Samstag hatten wir einen Verkauf und haben den so geplant, dass es vor Fasnacht ist, das, was vielleicht die Leute noch motivieren könnte. Und wir sind überrollt worden. Es waren noch nie so viele Menschen da. Manche haben sich leider dann auch beschwert, dass es zu voll war. Also wir haben jetzt schon eine Sitzung gemacht, was können wir verbessern. Und mit dem Verkaufsergebnis sind wir mehr als zufrieden. Wir haben doppelt so viel eingenommen wie das letzte Mal und sind sehr froh, dass auch die Stadtgesellschaft quasi von unseren Sachen mit Weitertragen und Nachhaltigkeit was davon hat und das ein oder andere besondere Kostüm vielleicht für eine Motto-Party oder für Fasnacht verwenden kann.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir waren ja selber dort und wir haben gesehen, wie gut das alles läuft. Was war so dein Eindruck? Was für Leute waren da vor Ort?
Das ist sehr unterschiedlich. Also normalerweise kommen ganz normale Leute, die wirklich auch das mit dem Weitertragen wie bei einem Secondhand-Verkauf machen wollen. Dann kommen Menschen, die wirklich ein Kostüm suchen. Es kommen aber auch Theatergruppen, also sowohl Laiengruppen als auch ganze Schulklassen, Lehrerinnen und Lehrer, die schauen, ob sie für ihre Aufführung günstig was ergattern können. Es kommen Narrengruppen, haben wir jetzt weniger, weil wir natürlich nicht so viele gleiche Sachen haben, dass man eine Riesengruppe ausstatten kann. Aber es kommen auch Familien und es kommen auch Leute, die irgendwie noch ein Geschenk suchen und irgendwie für jemand, Tochter, Enkelin, irgendwas sucht. Die meisten, überwiegend sind es Frauen, weil das hat mich gewundert. Aber das ist vielleicht das Interesse an der Mode, ohne dass ich jetzt gendermäßig da in eine Ecke die Leute stellen will. Und es kommen sehr viele, die es doch für den Eigenbedarf. Das ist der überwiegende Teil.
Ja, ja. Das würden wir, glaube ich, teilen. Wir haben auch echt viele Freunde dort vor Ort getroffen, witzigerweise. Genau. Und sind da auch selber fast fündig geworden. Hat dann von der Größe nicht ganz gepasst. Aber
ja, dann ist der wiederkommen.
Das passiert, dann kommen wir wieder, kein Problem.
Aber das im Grunde genommen ist es so, dass wir natürlich an unserem Ensemble entsprechend verkaufen. Und da ist die gängige Größe bei Frauen meistens dann doch 38, also relativ schlank. Wir haben natürlich auch Größeres, weil wir viele Produktionen haben, wo wir die Figur verändern, wo wir ein Vuitton benutzen und die Leute dann größer, dicker machen. Kleiner geht ja nicht, aber wo wir das verändern oder mit einem Buckel. Und wir haben in den letzten Jahren, sind die Sachen meistens modern ausgestattet worden. Es gibt auch am Theater sowas wie eine Modeströmungsrichtung, was in der Gesellschaft ist. Und jetzt fängt es wieder an, dass doch immer mehr historische Versatzstücke wieder in die Interpretation der Stücke finden. Das finde ich natürlich sehr schön. Da bin ich sehr froh drum, dass es nicht mehr nur alles ganz modern, ganz schwarz, ganz reduziert ist, sondern die Opulenz, glaube ich, und auch die Historie ist zurückgekehrt.
Aha. Und wenn du sagst, historische Versatzstücke, wir können einfach mal kurz bei Kostüm bleiben, ist auch super spannend. Sind das dann vereinzelt Sachen, die wieder aufgenommen werden und in einem neuen Mix? Oder ist das wirklich, dass man sich versucht, wieder an das historische Original oder an die, so wie es wirklich getragen wurde, zu orientieren?
Ich glaube, das kommt davon, wenn du einen Klassiker, wir hatten jetzt zum Beispiel Antigone auf der Bühne, dann hat es was mit der Stückinterpretation zu tun. Was will ich? Also will ich, dass diese Figuren um Tod und Krieg und Ehre geht? Will ich es wirklich klassisch machen oder übertrage ich es? Die Kostümgeschichte zeigt ja, dass es hat viel damit zu tun, Repräsentation von Status. Es hat aber auch was damit zu tun, Abgrenzung von den Ständen. Es ist aber auch eine große Einschränkung, wenn du an die spanische Mode kriegst, was denkst, was du alles nicht darfst. Und diese Restriktionen kann man natürlich über ein historisches Kostüm ausdrücken und kann sagen, diese Figur lebt nicht in Freiheit, weil sie diesen Spitzenkragen tragen muss, indem man sich eigentlich nicht nach unten beugen kann, weil sie diesen engen Wamser tragen kann oder diese Rüstung, wo man alleine ohne Junker gar nicht vom Pferd hätte steigen können und sich auch nicht bewegen. Ich glaube, es geht eher darum zu zeigen, ist dieser Charakter in der Rolle, wie ist er eingebunden in seinem Leben? Und das kann ich natürlich, heute sagen wir, du kannst ein Müllmann privat, wenn er in einem Club ist, nicht mehr unterscheiden von einem Studenten oder von einem Generaldirektor. Die können alle gleich sein. Und auch die Politiker haben mittlerweile keine Krawatten mehr an, im Interview meistens zumindest. Sodass du, das Schöne ist, dass du so eine demokratische Begegnung von einer Stadtgesellschaft hast. Aber wenn wir ein Stück machen und ein historisches Stück, dann gehen wir ja natürlich davon aus, von den verschiedenen Rollen und ihre Möglichkeiten und Begrenzungen. Will ich zeigen, dass sie alle gleich sind und die gleiche Möglichkeit, oder will ich gleich optisch zeigen, wer oben und wer unten ist? Damit kann ich natürlich spielen, ich kann es auch verfremden. Diese künstlerische Freiheit hat man. Aber ich finde es sehr schön, dass man jetzt nicht nur die Stücke ganz modern interpretiert, sondern dass man diese Rolleneingebundenheit in der gesellschaftlichen Stellung oder in seiner persönlichen Haltung, dass man die wieder optisch durchs Kostüm ausdrückt.
Mhm. Das klingt total interessant.
Ja. War es nicht zu theoretisch.
Nee, aber das liefert, glaube ich, einen guten Einblick. Und wenn ein paar Leute von unseren ZuhörerInnen auch viel ins Theater gehen, sehen die das wahrscheinlich auch und können das selber erkennen. Also ich würde sagen, das kann man eigentlich schon erkennen, was du beschreibst.
Wenn man das jetzt geht vielleicht, an der Uni ist es vielleicht so, dass man, wenn ich mal so frech sagen darf, ein BWLer erkennt man ja am Hemd und an der Aktentasche, vor allem am ersten Semester und vielleicht sogar noch an der Frisur. Vielleicht trägt er auch so ein sporttiefes Sakko. Das würde vielleicht ein Sozialwissenschaftler jetzt nicht unbedingt tragen. Also als ich jung war und studiert habe, da war es ganz klar, das ist die Müsli-Fraktion und das sind die Juristen und das sind die Künstler. Und also da konnte man das, glaube ich, noch viel besser unterscheiden. Und ich glaube, die Witze über die verschiedenen Fakultäten haben ja überlebt. Und da sieht man, diese Idee, mit Kostüm was auszudrücken, kommt ja nicht von ungefähr, sondern die liegt auch heute noch einfach klar im Stadtbild und im Gesellschaftsbild.
Ja, total. Da muss man das auch sehr gut bedenken, was für einen Weg man da einschlägt. Deswegen auch noch eine Frage dazu, ein bisschen zu diesem ganzen Prozess, der da ins Rollen kommt, wenn eine neue Inszenierung ans Haus kommt. Wie früh fangt ihr an zu planen und wie eng ist da die Zusammenarbeit mit der Regie und wann fängt es an, dass man vielleicht in Fundus geht und all diese Dinge?
Also der Spielplan wird im Grunde genommen angefangen zu überlegen 2 Jahre davor. Und dann überlegst du dir, welche Regie hätte ich gerne für dieses Projekt. Also es wird ein Spielplan aufgestellt und wird geschaut, was möchte ich alles drin haben, Komödie, Tragödie, welches Thema möchte ich vielleicht mit der Stadtgesellschaft in 2 Jahren bereden oder in einem Jahr. Dann wird geschaut, welches Stück, wenn die Stücke stehen, welcher Regisseur, welche Regisseurin hätte denn Lust, das zu machen oder wer hat eine Handschrift, wo wir denken, das wäre spannend, dieses Thema von der und der Person bearbeiten zu lassen. Wenn das dann steht, dann kommt die Regie, wählt in der Regel eigentlich aus, wer Kostümbild macht und wer die Bühne entwirft. Die Bühne hat eine frühere Bauzeit, eine Bauprobe, also das ist etliche Monate vor Probenbeginn, wird schon das Bühnenbild festgelegt. Es ist in der Regel so, dass wir 6 Wochen proben bis zur Premiere und wir immer hoffen, dass wir mindestens 8 Wochen vorher mal Kostümentwürfe sehen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, dann kommen sie auch nur zum Probenstart. Also das kann ich auch verstehen, weil oft werden die Textfassungen werden verändert. Also die Originaltextfassung wird angepasst, wenn sie zu lang ist. Welche Figur wollen wir Interpretation betonen. Wie wollen wir es besetzen? Besetzen wir wirklich die Männerrollen nur mit Männern oder drehen wir es mal um? Und das Grundlegende am Entwerfen ist, die Textfassung ist der Ausgangspunkt für deinen Entwurf. Du musst wissen, wie die Handlung ist und was da, welche Personen sind oder ist eine Person gestrichen, wie viel Platz brauche ich, was will ich denn überhaupt ausdrücken? Und die Textfassung kommt halt manchmal auch sehr spät. Und also wenn wir Glück haben, dann haben wir mindestens 2 Wochen vorher die Entwürfe fürs Kostüm. Die kommen dann bei uns ins Haus und wir schauen uns die an und denken mal, okay, wir haben ja kleine Budgets, wir sind ein Haus, das ja nicht im wirtschaftlichen dem Sinn frei arbeiten kann. Wir nehmen nicht so viel ein wie das, was wir an Kosten verursachen. Wir sind also am Tropf von der Stadt. Bei bestimmten Produktionen kann man dann noch Fördergelder beantragen von Stiftungen, je nach Thema. Und dann schauen wir von den Entwürfen, was haben wir denn im Fundus? Was könnte denn original werden? Was können wir wiederverwenden? Was können wir verändern? Was muss hergestellt werden? Was ist so besonders entworfen, dass man es weder kaufen kann, noch dass wir es im Fundus haben? Und was könnte man unter Umständen noch dazu kaufen? Wenn jetzt jemand einen ganz normalen, klassischen Anzug hat, dann kann ich den vielleicht günstiger kaufen, wie das eine Näherin 45 Stunden an einem Anzug arbeitet. Das kostet ja auch Geld. Also wir müssen dann quasi schon ganz kaufmännisch denken und kalkulieren.
Was ich noch fragen wollte, wie ist denn so die Verteilung? Wie viel müsst ihr neu machen ungefähr und wie viel könnt ihr aus dem Fundus wieder neu?
Das kann man generell gar nicht sagen. Wir haben zum Beispiel ein Kinderstück. Wir hatten eins, das fällt mir der Name gerade nicht ein, das spielte in der Comicwelt. Da mussten wir alles anfertigen, da hatten wir jetzt gar nichts. Es gibt aber auch Stücke, wo wir vielleicht 25 Kostüme brauchen, wenn es relativ heutig ist, wo wir vielleicht nur 3 Anzüge brauchen und 2 Mäntel hergestellt werden. Der Rest kommt aus dem Fundus oder wird gekauft. Das ist total unterschiedlich. Es hängt wirklich vom Kostümbild ab. Kann man so nicht sagen. Wir sind sehr bemüht, um eben auch das Budget einzuhalten, dass wir möglichst viel aus dem Fundus rausholen, was immer geht. Also das ist ja so, dass wir quasi die Probenkostüme sind rein aus dem Fundus. Also die sind angenähert am Original, weil wenn du probst, musst wissen, ob du in einer Hose die Treppe hochsteigst oder in einem engen Rock oder in einem Abendkleid. Man bewegt sich anders. Man muss auch am Anfang der Proben schon wissen, habe ich ein Jackett an? Habe ich ein Hemd an? Habe ich eine Krawatte, an der ich rumzuppeln kann? Denn ich möchte ja auch, dass der Schauspieler, die Schauspielerin in einen kreativen Prozess einsteigt und am Anfang schon sagt, es würde mir helfen für die Rolle, wenn ich einen schweren Mantel trage, weil ich habe so eine schwere Last dann laufe ich nicht so schnell und das hilft mir. Oder dass man zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt eine Dame der Gesellschaft bin und ich komme mit einem langen Rock, dann bewege ich mich ganz anders, wie wenn ich jetzt zum Proben eine Jogginghose anhätte. Das geht ja mir selber so. Je nachdem, was man anhat, bewegt man sich anders. Und auch mit den Schuhen ist das so. Wird sie später hohe Absätze tragen oder hat sie Stiefel an? Kommt sie in Barfuß oder trägt sie Sandalen, Flipflops oder hat sie ganz einfach Turnschuhe an, in der ich eigentlich alles machen kann? Das muss ich am Anfang festlegen und dann ist das ein fließender Prozess. Das heißt, auch wenn sich eine Kostümbildnerin, ein Kostümbildner sich so und so vorgestellt hat, es kann sein, bei den Proben entwickelt sich das Stück in eine andere Richtung und man sagt, die Jacke passt nicht mehr. Oder es wäre eigentlich schöner, hätte jetzt nicht so ein zugeknöpftes Hemd, sondern lieber ein Strickpolo. Es macht was anderes aus. Ich habe eine nonverbale Sprache mit dem Kostüm. Das heißt, ich muss es gleichzeitig immer sehen von den Augen des Publikums. Ich versetze mich in das Stück, ich versetze mich in den Schauspieler, die Schauspielerin. Ich muss wissen, was die Regie möchte. Und gleichzeitig denke ich aber als Ausstatter, wie wirkt es vielleicht aufs Publikum? Also will ich einen Ganoven darstellen als anständigen Bürger, um sie quasi auszutricksen und sagen, du bist reingefallen, du findest ihn sympathisch, du hättest ihm vertraut. Er hat aber etwas ganz anderes im Schilde. Oder will ich, dass man sofort bei jemand erkennt, der spielt jetzt einen Sozialhilfeempfänger, der sieht auch arm aus. Oder will ich eben, dass man sagt, er hat bessere Zeiten erlebt, er trägt noch seinen Anzug, aber am Rand ist er schon abgewetzt. Die Krawatte hat schon Flecke, hat aber kein Geld für die Reinigung. Und so kann ich dann auch ein Gefühl dafür, ein bisschen eklig ist er, aber er war ja mal was. Das heißt, wie beim Rendezvous, beim ersten Eindruck. Ist mir sympathisch, ist mir nicht. Was ist das für ein Typ oder für eine Frau? Wie ist die drauf? Ist die cool? Ist die anständig? Oder ist die vielleicht schüchtern? So kann ich über das Kostüm schon ganz viele Infos unterbewusst ins Auge und ins Empfinden des Publikums streuen. Und das finde ich natürlich wahnsinnig spannend, weil ich kann ein großer Schlingel sein und alle irreleiten. Oder ich kann es übertreiben. Also wenn ich zum Beispiel ans letzte Sommerstück denke, der eingebildete Kranke, da waren die Kostüme wahnsinnig übertrieben und du musst am Anfang lachen und nimmst vielleicht niemanden ernst und merkst dann im Laufe des Stücks, dass diese Komödie ganz viele Sätze hat, mit Weisheiten oder mit ernsthaften Themen, wo man sich auseinandersetzt über Konflikte zwischen zwei Menschen. Und du siehst immer am Anfang nur die bunte Perücke und auf einmal siehst du es nicht mehr. Und vielleicht, das ist jetzt ein Sprung, aber vielleicht ist das ja auch so, dass dann jemand, der Vorbehalte hat gegen gefärbte Haare, in Zukunft denkt, ja, die hat jetzt blaue und rote Strähnen, aber das macht ja nichts, ich kann dir trotzdem zuhören. Das wäre eine sehr simple Message, aber ich find es toll, dass man künstlerisch einen ganz großen Pool hat, eine ganz große Freiheit, nonverbale Messages in diese Person, in diese Rolle zu stecken. Und wenn es gut geht, deshalb ist es auch so, dass meistens die Regie kennt den Bühnenbildner und kennt die Kostümbildnerin. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich verstehen muss. Also die müssen nicht gleich denken, das wäre langweilig. Das kennt ihr ja auch vom Zusammenarbeit, wenn ich an der Uni irgendeine Projektgruppe mache. Aber du musst einen Konsens finden und nicht nur den Respekt von jemand haben, sondern du musst auch wissen, wie jemand tickt und denkt. Und denken, wenn du so denkst, da hätte ich eine Idee, wie man das ausdrücken kann. Und dann geht es in diesen Bereich, also ich arbeite ja auch als Ausstatter freiberuflich, dann geht es in den Bereich Vertrauen und sag so, und jetzt mache ich mal Skizzen und dann zeige ich dir mal. Dieser Mensch ist fast wie ein Vogel und deshalb hat er eine Federjacke an, obwohl es ein realistisches Stück ist. Lass uns das probieren. Schau mal, was damit ob das funktioniert, ob das geht. Und das ist ein schöner Prozess. Das Einzige, was wir haben, ist natürlich sehr kleine Budgets und 6 Wochen zu proben. Das heißt, wir können nicht endlos probieren, sondern du musst halt irgendwann mal dein Mind und dann, du musst irgendwann mal dich dingfest machen und sagen, so wie ein Maler, der sagt, so, jetzt ist das Bild fertig, jetzt gebe ich es ab, jetzt höre ich auf damit. So verabschiede ich mich auch irgendwann mal. Aber natürlich gibt es Änderungen bis zur Premiere. Es kommt immer sehr darauf an, wie die Leute sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da auch, du hast jetzt erwähnt, du arbeitest ja noch freiberuflich als Ausstatter. Mhm. Und wie ist denn so, also es sind ja dann wie 2 Bereiche, in die du reinschaust oder in denen du fest verwurzelt bist. 2 etwas unterschiedliche Bereiche oder Aspekte von der Sache. Naja, aber
es ist so, dass in der Fundusverwaltung gibt es natürlich ganz normal, das ist wie Bibliotheksarbeiten, nur nicht mit Büchern, dass wir natürlich Dinge entgegennehmen, schauen, müssen wir die wieder reinigen lassen oder waschen und dann wieder aufräumen, dass wir es wiederfinden, brauchen wir das wieder, also eine reine Verwaltungstätigkeit. Aber ich mache die ganzen Termine mit den Künstlern und Künstlerinnen, mit den Ausstattern, die mit ihren Skizzen kommen und schaue das an und sage dann erstmal, was willst du mit dieser Figur und wie genau muss es dieses Rot sein und willst du wirklich 3 Schals und ich kann dir Vorschläge aus dem Fundus machen. Und so entwickelt sich auch manchmal das oder oft oder eigentlich immer. Das ist das Spannende dann trotzdem auch an dieser kleinen Fundusarbeit, dass jemand kommt und sagt, du, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Lösung, der Hut hat irgendwie nicht gepasst, hast du noch eine Idee oder was könnten wir denn ausprobieren? Oder ich sage, du, das ist jetzt nicht deine Skizze, aber ich habe da einen Mantel, der würde vielleicht das ausdrücken, was du möchtest. Willst du das mal probieren? Und dann ist es dieser Effekt, den man ja auch kennt, wenn man in der Wohnung was verändert. Man verändert dann den Mantel und sagt, ja, aber dann passen die Schuhe auch nicht mehr, da müssen wir nochmal neu denken. Also es ist wirklich ein schöner, kreativer Prozess. Und ich mache das, glaube ich, aus dem Grunde auch sehr gerne, weil wir so in Gedankenwelten eintauchen. Jeder ist da sehr anders. Also manche wissen schon von vorne weg, so ist es und so bleibt es und das ist gut für mich und ich möchte das genau so. Und bei anderen ist es, manche sind auch sehr unsicher und wissen, ich weiß noch gar nicht, wie das jetzt wird mit dem Stück und das Stück wird auch noch geschrieben. Also wie oft kann ich den kommen und probieren? Dann sage ich, naja, wir machen ja immer 3 Stücke gleichzeitig mindestens in Probe. müssen wir mal schauen, aber das kriegen wir schon. Und das ist das Spannende, glaube ich, auch an dieser kleinen Fundustätigkeit, dass du damit kreativ arbeiten kannst. Es geht nicht nur ums Geld sparen.
Ja, total. Und ich meine, du hast ja auch dann den Vorteil, die andere Perspektive auch zu erleben, wenn du selbst auch noch...
Ja, man muss sich aber auch zurücknehmen und sagen, das ist nicht meine Ausstattung. Also ich kann Dinge vorschlagen, aber wenn jemand einen anderen Stil hat, dann muss ich auch sagen, jetzt halte ich mich mal zurück und sage, wenn du das und das brauchst, dann schau mal in dem Regal. Oder wenn jemand noch gar nicht weiß bei manchen Sachen, was er will, dann ist es auch gut zu sagen, schau mal hier, wir haben hier 10 Kisten oder hier sind 2 Regale mit Hemden. Schau mal ganz in Ruhe durch. Hier hat es 35 rosa Hemden. Schau sie mal durch. Ungefähr da könnte sein, was du suchst. Vielleicht willst du aber auch mal was anderes. Und dann lassen wir die in Ruhe suchen und begleiten sie nebendran. Also es gibt, Das weiß man ja selber im Denkprozess. Manchmal ist auch gut, wenn man, was mir schwerfällt, die Klappe hält und sie
Das sie wollte ich eben lässt. Fragen. Wie schwer ist es für dich persönlich, die Füße da stillzuhalten?
Wenn wir jemanden haben, die zum zweiten, dritten Mal ist, dann kommt, was natürlich öfters ist, dann kennt man ja die Leute und dann weiß man auch schon. Und dann kenne ich auch von den Skizzen her, weiß ich, was sie ungefähr will oder was er will. Mhm. Und dann ist das natürlich einfacher. Und dann kenne ich sie auch und sage so, die möchte nicht so viel beraten werden, die ist lieber, die sucht sich selber. Und die ist sehr froh, wenn man Vorschläge macht. Also das ist so, in der Zusammenarbeit merkt man das relativ schnell, ob man sich zurücknimmt oder ob man eher sagt, schau mal, ist die Figur wirklich, also glaubst du, das ist gut, wenn man das so macht? Also, manchmal dreht sich es ja auch. Also, dass sich es nochmal ganz verändert. Dann fangen wir von vorne an. Das passiert ab hin und wieder auch.
Hart. Da ist dann auch Geduld manchmal gefragt und kühlen Kopf, oder damit man dann nicht ausrastet, wenn man weiß,
ja, es gibt aber auch so psychologische Tricks. Also, wenn die Proben nicht so gut laufen, das ist jetzt keine Unterstellung, dann ist es meistens so, dass die Schauspielerin kommt und sagt, ja, also ich weiß nicht, aber jetzt drücken die Schuhe ganz schrecklich und da brauchen wir unbedingt was anderes oder in den kann ich jetzt nicht gehen. Und dann hast du eine Anprobe und dann sagst du, ja, was ist denn los? Und dann hörst du dir das an und dann kommt es oft zum Schluss so, ach, weißt du was, ich probiere es nochmal in den Stiefeln, vielleicht geht es doch. Also es ist auch, ich glaube, über das Kostüm, das ist was sehr Persönliches. Wenn jemand auf die Bühne geht, in eine andere Rolle schlüpft und Dinge anzieht, die er vielleicht privat überhaupt nicht anziehen würde. Also ich habe auch schon gespielt und ich persönlich mag überhaupt kein Rot und ich musste was Rotes anziehen. Und mir hat es dann wahnsinnig geholfen, weil ich dachte, ja, das bin nicht ich, ich bin die Rolle. Es ist völlig egal, dann kann ich ja viel freier reden. Ich muss nicht denken, oh, sehe ich jetzt gut aus oder oh, es steht mir nicht. Ist völlig wurscht. Aber es ist auch sehr persönlich und das verstehe ich auch bei den Anproben, das ist was Sensibles. Also jemand denkt sich für dich aus, wie du auf die Bühne gehen musst. Er denkt sich für dich aus, wie du die Rolle zu interpretieren hast, weil das ziehst du ja an. Und es muss aber deins werden in der Rolle. Du musst die Rolle annehmen als Schauspieler, Schauspielerin. Du musst das Kostüm annehmen. Du musst die Anweisungen von der Regie annehmen. Und das muss ein Ganzes werden, sonst ist es nicht echt. Also wenn es gespielt ist, das spürt das Publikum sofort und das spürst du als Zuschauer. Und das ist schlecht, das merkt man. Und von daher ist es ist ein Prozess, dass man, wenn das Kostüm gut stimmig ist, glaube ich, kann man auch einen Schauspieler gut überzeugen. Und es hilft ihm. Er muss nicht, das Schlimmste wäre, gegen das Kostüm zu spielen.
Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie es generell, wie ich das am Theater, die Arbeit auffasse, dass da die Gewerke so ineinander greifen, dass es im Endeffekt wirklich einfach eine Teamarbeit ist und dass man auch die Teamarbeit dahinter eigentlich sehen sollte.
Ja, aber es ist natürlich so, dass jeder hat eine andere künstlerische Auffassung. Also wir hatten vor vielen Jahren mal ein Stück, ein Sommerstück, da hat der Bühnenbildner ein Bühnenbild abgegeben. Das war knallebunt mit ganz vielen Mustern. Und die Kostümbilderin ist fast verzweifelt und sagt, was soll ich denn jetzt da für Kostüme reinstellen? Also die müssen sich schon, also du musst aufeinander zugehen, glaube ich, sonst wird es schwierig. Ich habe vor 2 Jahren in der Schweiz ein Stück ausgestattet. Das war wahnsinnig toll, weil der Bühnenbilder, den ich sehr mag, den Stefan Greyer, der hat alles aus hellem Holz gemacht. Und jedes Kostüm hat super gewirkt. So, und ich war ihm mehr als dankbar, weil ich konnte mich austoben farblich, wie ich wollte. Und das Stück ist von der Historie ins Moderne gesprungen. Und das Bühnenbild hat das alles mitgemacht. Und dann musste ich nicht gegen ein Bühnenbild ankämpfen oder ich musste mir nicht überlegen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Stück, das hat pistaziengrüne Wände und dann musst du natürlich überlegen, möchte ich, dass es Komplementärfarben sind, die knallen, also zum Beispiel rot und grün, oder möchte ich, dass es eine Harmonie gibt? Ist die Stimmung in dieser Szene so, dass man sagt, ah, die verstehen sich gut, will ich das dann so ausdrücken, dass ich, wie wenn ich in einem Blumenbeet schöne harmonische Farben habe und denke, oh, das sieht aber toll aus. Oder komme ich zu jemand hin und sage, boah, dieser gelbe Schal mit dieser grünen Jacke und die roten Schuhe. Also der Typ hat ja überhaupt keinen Geschmack. Ist der intelligent oder mit dem würde ich nie ausgehen? Oder hoffentlich spricht der mich nicht an, weil der sieht so furchtbar aus. Und vielleicht ist es aber ein ganz netter, hilfsbereiter Mensch. Also man kann damit echt viel machen. Das will ich damit sagen.
Wenn du sagst, so gelber Schal, grüne Jacke, es gibt ja schon so spezielle, interessante Objekte. Ich dazu vielleicht eine Geschichte. Am Heilbronner Theater habe ich einen Schauspieler kennengelernt, der meinte, er versucht in jedes Stück einen bestimmten Gegenstand oder ein Requisit einzuschleusen. Er macht dann immer so Vorschläge bei der Regie und sagt dann immer so, ja, keine Ahnung, ich habe mich in diese Ente vom Bühnenbild-Fundus verliebt und versucht das dann immer. Habt ihr sowas auch? Also habt ihr auch so wieder immer wieder Kleidungsstücke oder Accessoires, die immer wieder eingeschleust werden oder die vielleicht auch deine Favorites sind im Fundus, wo du sagst, ah, dies möchtest du eher an die Leute bringen?
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da einen Joker hätte, aber ich finde es natürlich schon, wie ich vorhin auch schon sagte, ich finde es schon schön, wenn es sich anbietet, wenn man aus der Kostümgeschichte sich auch bedient. Ich finde es schon toll, wenn man auch mal sagt, warum trägt die keinen Reifrock? Lass das, mach das doch. Gebt doch der jetzt ein Vintage-Abendkleid und warum soll die jetzt in einem modernen Stück kommen, wo vielleicht das Publikum denkt, ah ja, das hängt gerade bei Sarah, habe ich auch gesehen. Oder bei der Oscar-Verleihung haben die alle sowas angehabt und das sehe ich jetzt auf der Bühne, okay, das ist jetzt gerade modern. Spannender finde ich, wenn eine Figur was hat, wo ich drüber nachdenken muss, warum hat die das jetzt an oder das ist ziemlich schräg. Wie soll ich die jetzt einordnen? Also wenn das Kostüm schon einen Punkt bringt, wo ich drüber stolpere und nachdenke. Also das, wie so, wenn ich jetzt ein Gedicht habe, das nur Stabreime hat, dann ist das vielleicht ganz nett und ich kann es aufsagen am Geburtstag. Aber wenn ich ein Gedicht habe, das eigenartige Pausen hat oder das vielleicht Wörter zusammenwürfelt, wo ich erstmal drüber nachdenken muss, muss nicht gleich Dadaismus sein, aber so in die Richtung, dann finde ich persönlich das natürlich viel spannender. Und wie du sagst, wenn es ein Element gibt, was vielleicht nicht dazu passt, ich weiß nicht, wo er die Ente jetzt hinwirft, da muss er aber natürlich dann mit dem Kostümbild und mit der Regie reden, ob er es darf, aber das kann man ja jemanden überzeugen. Und das finde ich was Schönes, wenn es ein Ding gibt, was nicht so stimmig ist oder wenn man sagt, sei mal mutig im Kostüm, sieht toll aus, ja, das ist jetzt ein Richter privat, wie man sich das vorstellt, oder vielleicht ein Dozent. Das Klassische wäre dann, dass man ihm ein braunes Sakko gibt und einen Rollkragenpulli und eine Hornbrille aufsetzt und dann habe ich einen Intellektuellen. Aber ist es denn noch so? Kann ein Intellektueller vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders sein? Hat er vielleicht mal ein schlampiges Hemd an und denkst der, hat er überhaupt Abi gemacht oder kann der auf 3 zählen? Ich finde es schön, wenn man es schräg macht. Ich finde das toll. Also wenn es nur brav ist, man kann das ist wie ein Kaminsims. Wenn du hinter ein Bild hast und zwei Kandelaber links und rechts und in der Mitte eine Schale noch und dann noch ein kleines Buch und da ein kleines Buch. Wir haben im Studium immer gesagt, Symmetrie ist die Ästhetik der geistig Armen. Es sieht wunderbar aus, es klappt auch immer, aber es ist hölle langweilig. Ey. Mach mal was anderes, rück mal das alles durcheinander und setz noch eine Farbe rein, die vielleicht nicht passt. Muss man ja nicht immer machen, aber denk mal um die Ecke. Was passiert denn? Was passiert, wenn ich in einen Nachtisch mit Schokolade eine Chilischote werfe? Vielleicht ist das klasse. Oder ich beiße in ein Tortenstück und habe vielleicht grünen Pfeffer noch drin. Wenn es ja. nicht zu viel ist, kann es toll sein.
Ja, das klingt total einleuchtend. Ich würde trotzdem noch mal kurz auf die ganze Fundus-Sache zurückkommen. Ja. Und von dem Punkt, von dem wir eigentlich ausgestartet sind, und zwar der Kostümverkauf. Warum genau macht ihr den? Und du hast mal angeteasert, schon am Samstag, dass ihr Platzprobleme habt.
Ja, wir haben sogar große Platzprobleme. Es ist so, dass wir sammeln ja die Sachen, die noch gut sind, wie man es in der Bibliothek auch macht. Und nun ist es so, dass wir ja nicht mit Büchern, sondern mit Schuhen, Hüten und allen möglichen Bekleidungsteilen haben. Und die gehen teilweise, sind die auch so, dass sie eine Produktion vielleicht nicht unbedingt überleben würden. Und dann ist es auch so, dass wenn wir hatten jetzt riesig viele Jeans und haben dann beschlossen, so viele Jeans, wir haben einfach keinen Platz mehr. Und wir sortieren jetzt mal die Hälfte aus. Also wenn wir jetzt 10 Moonwash-Jeans haben in Größe 32, dann machen wir jetzt mal 5 weg, damit wir wieder Platz haben für was anderem. Wir haben sowieso wenig Räume. Also wenn du jetzt an ein Dreispartenhaus gehst wie Freiburg oder wie in Heidelberg, die haben riesige Hallen und wirklich tolles Mobiliar auch, wo sie ihren Kostümfundus aufbewahren. Wir haben 2 Stockwerke, also ein kleines Zimmer und oben noch ein Dachstuhl. Und da stopfen möchte ich nicht sagen, weil es hat eine Ordnung, aber es hängt alles so eng, dass man fast nicht drin arbeiten kann. Also man kann die Sachen fast nicht mehr bewegen und das ist natürlich schade und das tut auch den Sachen nicht gut. Und deshalb, wenn wir entworfene Sachen haben, die sehr ausgefallen sind, dann weiß ich ja schon, ein anderer Künstler würde das nicht mehr nehmen, weil es die Handschrift hat von jemand anders. Und das verkaufen wir dann. Wir haben zum Beispiel von Antigone ein bemaltes Damenkostüm, das ist jetzt abgespielt, Antigone, das haben wir dann 2 Tage vom Verkauf, habe ich beschlossen, ah, das verkaufen wir auch und es war sofort weg. Und das würde auch ein anderer Ausstatter nicht mehr benutzen. Und diesen Platz, der wäre verschwendet.
Ja, total. Und diese ganzen Sachen verkauft ihr auch zum sehr, sehr, also niedrigen Preis, echt,
ja,
oder?
Das hat einen Erfahrungswert. Ich habe früher das höher gesetzt und dann ging das nicht so gut. Und ich glaube, vor Corona, also was ich gerne mache mit einer Schauspielerin, mit Katrin Hucke zusammen, dass wir am Theaterfest immer eine Versteigerung gemacht haben vor Corona und das lief super. Und nach Corona waren die Leute sehr verhalten, weil keiner wusste, jetzt ist Fasnacht, war nicht und ich brauche das eigentlich gar nicht. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Internet zu tun, dass man sagt, da kann ich ja gucken, das kriege ich ja für 20 Euro, da bin ich auch ein Ritter. Dann kommt irgendein Plastikteil aus China, was natürlich nicht so schön ist, aber es spart natürlich Geld. Und ich glaube, dass das auch ein Argument war und ich habe jetzt mir die Rückversicherung geholt, dass ich die Preise senken kann. Und wir haben den doppelten Umsatz gemacht und wir wollen ja den Leuten was zurückgeben. Wir sind ein Betrieb, der ja auch durch die Steuern finanziert wird. Und ich finde es schön, wenn man der Stadtgemeinschaft dann auch sagt, hey, vielleicht könnt ihr es weitertragen, es hat noch einen Sinn. Und wir verdienen trotzdem noch was dran für unsere Budgets und ihr kriegt aber auch was zum günstigen Preis. Und ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir im September, wenn Theaterfest ist, dass wir unbedingt wieder eine Versteigerung machen. Erstens macht es wahnsinnig Spaß. Und die besonderen Teile, wo jetzt auch zum Beispiel in die Näherin, den Preis kann keiner zahlen, 25 Stunden dran gearbeitet hat. Wenn das Material schon irgendwie 150, was ja nicht viel ist, oder 200 Euro gekostet hat. Und dann hat eine Künstlerin vielleicht noch was drauf gemalt, wo ich gar nicht sagen kann, wie würde ich das jetzt preislich einordnen. Ich kann da nicht einen Teil hinschreiben, 450 Euro, obwohl es ein Einzelstück ist, das kauft mir keiner. Und wie gesagt, ich finde, es hat mehr Sinn, die Teile werden wieder getragen, jemand freut sich, wir haben Einnahmen und wir haben Platz, dann ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss für die ganze Geschichte, was wir am Samstag erlebt haben, wo wir Teil dran haben durften und an einem schönen Gespräch heute. Wir haben sehr viel über Kostüm gelernt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal anders auf die Bühne schauen. Jean-Marcel bestimmt auch, nicht wahr, Jean-Marcel?
Ja, klar.
Genau. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir.
Das hat mir viel Spaß gemacht und danke für euer Interesse und ihr dürft gerne wiederkommen.
Dankeschön. Das werden wir auch gerne vielleicht mal tun.
Gut.
Beim nächsten Thema.
Und nicht vergessen, einfach ins Theater gehen.
Ja, das vergessen wir nicht, keine Sorge.
Gut, super. Danke.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.